Kaum eine historische Persönlichkeit verbindet die Tschechen und Deutschen mehr als Karl IV. Der böhmische König und römische Kaiser wählte Prag zu seinem Sitz. Die Tschechen bezeichnen ihn seit Jahrzehnten als Vater des Vaterlandes und vor wenigen Jahren haben sie ihn in einer großen Umfrage zum größten Tschechen gewählt. Anlässlich des 700. Geburtstags von Karl IV. Hat Jakub Šiška ein Porträt des mittelalterlichen Herrschers erstellt.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Es war wahrscheinlich im Haus Uštupartu in der Prager Altstadt. Die 24-jährige Elisabeth aus dem Přemyslíden-Geschlecht, Gattin des böhmischen Königs Johann von Luxemburg, bringt ein Kind zur Welt. Die Prager Burg ist zu der Zeit nach einem Brand noch nicht wieder bewohnbar. Zwei Wochen danach wird der Junge als Wenzel getauft. Erst ein paar Jahre später erhält den Namen seines Patenonkels, Karl. Seine künftige Karriere ist bereits klar vorbestimmt. Nach seinem Vater die Herrschaft in Böhmen zu übernehmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches zu werden. Um ihm die bestmögliche Erziehung zu ermöglichen, schickt ihn sein Vater für etwa 7 Jahre an den französischen Hof. Wie er später in seiner Autobiografie schreibt, wird er in Paris in 5 Sprachen unterrichtet: Latein, Deutsch, Tschechisch, Französisch und Italienisch. Einer seiner Lehrer ist der spätere Papst Clement V. Er bringt ihm die Grundlagen der Scholastik bei. Daneben lernt der junge Prinz die Grundlagen der französischen und europäischen Politik kennen. Diese Erfahrung beeinflusst auch seine spätere politische Strategie. Lebenslang wird er sich für die zentralisierte Monarchie nach dem französischen Vorbild einsetzen. 1331 wird Karl von seinem Vater Johann von Luxemburg mit dem ersten politischen Engagement beauftragt. Er geht als Vogt seines Vaters nach Italien, um dort dessen strategische Interessen durchzusetzen. Den Grund erläutert Václav Žurek, Historiker an der Prager Karls-Universität.
In Italien war kein mächtiger Herrscher in dieser Zeit. Der Papst war in Avignon, nicht in Rom. Und der Kaiser in dieser Zeit, Ludwig von Bayern, hat seine Macht nur in deutschsprachigen Gebieten des Reiches. Frankreich war ziemlich stark, aber schon langsam in einem Krieg mit England. Und das war also ein gutes Moment für die Luxemburger, die versuchen, die mächtigste Dynastie Europas werden.
Nach einer militärischen Auseinandersetzung verloren jedoch die Luxemburger Italien. Karl begab sich danach nach Böhmen. Das Land steckte in einer tiefen Krise, König Johann hatte es mit hohen Schulden belastet und er zeigte sich praktisch überhaupt nicht in Prag. Karl nahm sich vor, das Land wieder in Ordnung zu bringen. Sein Vater stimmte diesem Vorhaben zu und ernannte ihn zum mährischen Landgraf. Obwohl Karl praktisch keine Kompetenzen hatte, konnte er sich auf die Unterstützung vieler böhmischer Adeliger verlassen. Sie halfen ihm, die Schulden zu tilgen und die Lage zu stabilisieren. Johann erkannte, dass sein Sohn alle Voraussetzungen hatte, ein guter König zu werden. 1341 kündete der Herrscher dem Landtag der böhmischen Länder seine Entscheidung an, dass Karl nach seinem Tod den Thron besteigen solle. Der Kronprinz begann aber schon vorher, seine eigenen Ideen umzusetzen. Dazu gehörte vor allem die Erhebung des Prager Bistums zum Erzbistum, die er 1344 aushandelte. Im gleichen Jahr legte er noch zusammen mit seinem Vater den Grundstein für den Veitsdom und überwachte den Bau persönlich. 1346 war es soweit. Johann von Luxemburg fiel in der Schlacht bei Crissy. 1346 wurde Karl zum römisch-deutschen König gewählt und ein Jahr später bestieg er den böhmischen Thron. Der Historiker und Publizist Radomir Mali ist der Meinung, dass Karl IV. Böhmen zivilisiert habe.
Er verbat die Ordalien, die sogenannten Gottesurteile, die erlassen wurden, wenn ein vermeintlicher Täter nicht mit Beweisen überführt werden konnte. Auch grausame Strafen wie das Abtrennen von Körperteilen wurden aufgehoben oder die übermäßige Belastung durch Abgaben. Die Untertanen bekamen sogar das Recht, ihre Grundherren vor das Landesgericht stellen zu lassen. Karl ließ sich vor allem von den Ideen des heiligen Wenzel inspirieren. Das heißt die christliche Idee der Barmherzigkeit. Karl war ein sehr religiöser Mensch und hielt sich für einen gotterwählten Herrscher. Die böhmischen Länder sollten seinen Vorstellungen zufolge eine feste, ideelle Grundlage und Ausrichtung erhalten.
Diesem Ziel entsprach auch die Gründung der Prager Universität im Jahre 1348. Die Hauptstadt Böhmens entwickelte sich dadurch zu einer der wichtigsten geistigen und kulturellen Zentren Europas. Kurz zuvor starb nämlich der römische Kaiser Ludwig von Bayern und Karl wurde praktisch der mächtigste Herrscher Europas. Auf den kaiserlichen Titel musste er dennoch warten. Er hatte viele Konkurrenten für dieses Amt, unter anderem auch den englischen König Edward III. Mit diplomatischem Geschick gelang es Karl aber letztlich, sich gegen die Opposition durchzusetzen. Am 17. Juni 1349 wurde er in Frankfurt am Main zum römischen Kaiser gekrönt. Dies geschah bei der Versammlung aller Kurfürsten und Fürsten des Reiches, die dem neuen Herrscher dann ihre Ehre erwiesen. Wie bei allen großen Persönlichkeiten lassen sich auch bei Karl IV. Bestimmte kontroverse Eigenschaften finden. Er sammelte zum Beispiel die Überreste von christlichen Heiligen, die er in den Klöstern Europas bei seinen Reisen kaufte. Die Mönche waren davon überhaupt nicht begeistert, es handelte sich schließlich um äußerst wertvolle Schätze für jedes Kloster. Trotzdem wagte praktisch keiner, die Reliquien nicht auszuhändigen. Dazu Martin Nodl, Historiker an der Prager Karls-Universität.
Die Gründe sind nicht bekannt, warum die Reliquien für ihn so wichtig waren. Ich denke aber, für ihn stand die sakramentale Bedeutung, die die Theologie den Reliquien zuweist, erst an zweiter Stelle. Meiner Meinung nach wollte er vor allem möglichst viele Gegenstände für die kaiserliche Schatzkammer sammeln, um das Ansehen seines Kaisertums zu erhöhen. Es war damals üblich, mit heiligen Reliquien Geschäfte zu machen. Sie waren teils noch mehr wert als Gold. Karl ging dabei sehr pragmatisch vor. Er entschied sich zum Beispiel, hauptsächlich an Reliquien von Karl dem Großen zu kommen. Diesen Kaiser aus dem 8. Jahrhundert hielt er für das Vorbild eines christlichen Herrschers, für denjenigen, der das römische Kaisertum wiederbelebt hatte. Die Stellung Karls des Großen als Heiliger war aber fraglich. Im 14. Jahrhundert wurde das je nach Diözese unterschiedlich gesehen. Trotzdem entschied sich Karl IV., den Ruhm seines Namensvetters auf Prag zu übertragen und hier ein Kloster zu seinen Ehren zu gründen.
In seiner Biografie stellte sich Karl IV. Als tiefgläubiger Katholik dar. Er räumte ein, dass er zu Jugendzeiten ein wildes Leben geführt hatte, betont aber auch, dass er sich unter dem Einfluss seines Erziehers geändert habe. Im Vergleich mit anderen europäischen Herrschern wirkte er wirklich anders. Obwohl er insgesamt 4 Frauen und 11 Kinder hatte, ist von ihm keine Geliebte und kein uneheliches Kind bekannt. Seine Ehen waren natürlich politisch begründet, er blieb aber offensichtlich jeder seiner Gemahlinnen treu. Was aber nicht ganz so positiv erscheint, ist Karls Einstellung gegenüber den Juden. Diese waren im Mittelalter direkte Untertanen des Königs. Das bedeutete aber auch, dass Gläubiger die Verbindlichkeiten des Königs bei den Juden eintreiben konnten. Karl nutzte diese Möglichkeit mehrmals aus, so Martin Nodl.
Karl selbst hat kein Pogrom ausgelöst. Es ist aber ein Fall aus Nürnberg bekannt, bei dem er den Bürgern praktisch erlaubte, ein Pogrom zu begehen und Teile des geraubten Eigentums zu behalten. Weder bei diesem noch bei anderen Pogromen drängte Karl auf die Bestrafung der Täter. So verhielten sich aber auch andere Herrscher, denn die Juden waren die einzigen, die Geld gegen Zinsen verleihen durften. Deswegen waren sie auch reich, was bei den sonst so frommen Christen Neid auslöste. Und der König profitierte dann von den Pogromen.
Zweiunddreißig Jahre lang herrschte Karl in Böhmen und Deutschland, davon 23 Jahre als römisch-deutscher Kaiser. Es war eine goldene Ära, die aber mit dem Tod von Karl zu Ende ging. 1378 kam das, was der Herrscher besonders gefürchtet hatte, das päpstliche Schisma, das Europa für Jahrzehnte in Krieg und Chaos stürzte. Karl musste das nicht mehr erleben. Er starb im selben Jahr bereits, als sich die römische Kirche spaltete.